Shalom, unser Wort zum Shabbat zeichnen wir heute vorab auf und ich begrüße dazu Yuval Lapid. Und er hat den vielleicht sogar kürzesten Wochenabschnitt in der Tora. Das ist Behar. Ja. In 3. Mose Kapitel 25 und ist praktisch nur ein Kapitel. Es geht bis 26 Vers 2. Und normalerweise, wenn jetzt kein Zweitmonat da, kein Schreibprinzip, ist nämlich immer dieser Wochenabschnitt Behar zusammen mit dem nächsten, bei Chukotai, und schließt dann das dritte Buch Mose ab. Aber heute haben wir die seltene Gelegenheit, mal nur auf Behar zu gucken. Behar heißt auf dem Berg, Yuval. Ich begrüße dich.
Siehst du mich gerade noch? Siehst du mich noch?
Ich sehe dich und höre dich.
Ja, ich wollte sagen, es ist eine kurze Geschichte. Du hast mich gebeten, mich auf 25 Minuten zu beschränken. Und ich möchte all unseren Freunden sagen, weil ich weiß, dass viele Leute am Freitag gehetzt sind. Ich habe 525 Minuten vorbereitet. 525. Ich werde mich beschränken. Ich werde einen Kurzmarathon machen. Denn du hast mich gebeten, weil die Leute am Freitag gedrängt sind. Ich fasse zusammen das Wichtigste und möchte wirklich alle einladen. Wenn ihr noch Fragen habt, es ist auch zu einem Kapitel so viel zu sagen, wendet euch an mich über E-Mail, WhatsApp, Facebook, jederzeit. Aber aus Liebe zurück, von zu euch, 25, höchstens 27,3 Minuten.
Die Tora ist immer ein unauslotbares Meer,
ein Ozean und ein Atlantik.
Und wir freuen uns, wenn wir heute in einem kleinen Stück planschen dürfen. Ja. Ich gebe dir das Wort.
Ja. Liebe Freunde und Freundinnen, wie gesagt, Behar, wir haben ja dieses Jahr ein Schaltjahr und dementsprechend haben wir alles verkürzt. Sonst wäre es ja zusammengefasst und ich schaue auf die Uhr, damit es nicht gedrängt wird für euch. So spannend. Ich lese wieder etwas aus Buber vor, um wirklich Rikle von euch die Freude zu machen. Es fällt mir sehr schwer. Bitte würdigen Sie meine Leistung, das so zu komprimieren. Es fällt mir gar nicht leicht, denn ich habe so viel zu sagen. Er redete zu Moschee, Levitikus 25. Er redete zu Moschee auf dem Berge Sinai sprechend, redet zu den Söhnen Israels. Spricht zu ihnen, wie gesagt, Martin Buber, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, feiere das Land, eine Feier ihm. 6 Jahre besehe dein Feld, 6 Jahre schneidle, ein altes Wort für schneiden, bei Buber, deinen Weinberg und hole seinen Ertrag ein. Aber im 7. Jahr sei Feier. Feiern dem Lande, feier ihm, dein Feld besehe nicht, dein Weinberg schneidle nicht. Den Wildwuchs deiner Ernte, ernte nicht, die Trauben deiner Weinreben, herbste nicht. Schönes Wort, herbsten, im Herbst einfallen. Ein Jahr des Feierns sei es dem Land. Und die Feier des Landes, Vers 6, sei euch zum Essen, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Löhner und deinem Beisaßen, die bei dir gasten, und deinem Vieh und deinem Getier, das in deinem Land ist, sei all sein Ertrag zu essen. Zähle dir 7 Feierjahre, 7 Jahre 7-mal, so sind dir die Tage der 7 Feierjahrkreise 49 Jahre, dann das Geschmetters Posaune ergehen in der 7. Mondneuung, das ist im 7. Monat, am 10. auf die Neuung, am Tag der Bedeckungen das Posaune ergehen durch all das Land und heiligt das Jahr, das 50er Jahr, ausrufet Freilauf im Land all seinen Insassen. Heimholer sei es euch, da kehrt ihr zurück, jedermann zu seiner Hufe, jedermann zu seiner Sippe sollt zurückkehren. Allein darüber könnte ich mit Ihnen 125 Minuten sprechen, liebe Freunde und Freundinnen von Yuval und Eglev, aber ich schaue wie verrückt auf die Uhr. Was passiert hier? Schmitta heißt wirklich, das ist das hebräische Wort, wer das will. Liebe Dr. Angela, liebe alle Freunde, Schmitta schreibt sich Shin Mem Yud Tet Hey. Das ist das Jahr des Loslassen. Schamat ist ein hebräisches Wort, das bedeutet Loslassen, Abgeben, Freilassen. Loslassen, Freigeben, Beenden, Abstand nehmen. Und es ist etwas ganz Wichtiges, das hier genannt wird. Und zwar ganz kurz noch zum Thema Behar. Warum steht am Anfang, er, Hashem, redet zu Moschee auf dem Berge Sinai? Warum wird das betont? Wir wissen ja, dass die großen Reden am Sinai waren. Und da kommt eine sehr schöne chassidische Einsicht, die ich Ihnen schenken möchte für unsere Zeiten. Mai 2024. Was bedeutet es auf dem Berg? Warum betont er es? Wir wissen ja, dass die großen Begegnungen zwischen Moschee und Gott auf dem Berge waren. Es geht um eine spirituelle Dimension. Bist du ein Berg oder bist du ein Tal? Das möchte ich ihm mit ganz viel Herzblut schenken. Gott betont, ich spreche zu dir auf dem Berg, weil es eine erhebende, eine steigernde Erfahrung sein soll. Har, und im Hebräischen heißt es ja, wie Rikle vorhin sagte, Behar. Behar heißt nicht nur auf dem Berg, sondern in dem Berg. Wer etwas Hebräisch kann, ich lade Sie ein, Hebräisch zu lernen. Ich kann Ihnen sehr viele Empfehlungen geben von hervorragenden Programmen übers Internet heute. Man muss nicht mehr in die Volkshochschule laufen. Wer Hebräisch kennt, weiß, dass Behar auch heißt in dem Berg, nicht nur auf dem Berg. Es gibt die hebräische Präposition auf, die heißt al, wie el al. Aber es gibt ein Wort b und hier steht nicht al Har, nicht auf dem Berg. Könnte man im Hebräischen sagen. Bei der Beradunai in Moschee al Har. Im Berg, was heißt das im Berg? Gehst du hinein in deinen inneren Berg, in deine innere Erhabenheit oder bist du ein durchschnittlicher Mensch, der in seinem inneren Tal lebt? Und Sie müssen bedenken, Levitikus und Deuteronomium, Vayikra und Bamidbar bereiten uns ja vor, die Juden auf Knisata Aretz, auf den Gang nach Israel, auf den ich mich auch vorbereite. Auch im Krieg will ich ja mit Deborah bald liegen. Und das Land ist ja in einer Niederung. Das Land ist nieder. Aber die Erhabenheit der Wüste, obwohl sie selbst ja flach ist, wird ausgedrückt durch den Berg, auf dem sich Moschee befindet. Das heißt, Hashem, Gott fügt Moschee zu, du musst dir bewusst machen, ich will von dir eine Gebirgserfahrung. Alle Kinder Israel, die das hören, müssen Gebirge sein. Du selbst, auch die Hörer von uns in der Haftung, müssen Berge sein. Ich nehme die Gebirgserfahrung, das Erhabene, das Erhöhte in mich auf, damit ich damit in die Niederungen des Alltags gehen kann. Israel ist ein flaches Land. So auch bei uns. Sind wir in einer inneren Gebirgserfahrung in dem Berg der Erleuchtung der großen, kostbaren Worte Gottes? Oder sind wir nur im Flachland? Sind wir abgeflachte, abgeschmetterte Menschen? Gott will uns erheben. Und darum betont es Behar Sinai im Berge Sinai. Abgesehen davon, dass das Wort Sinai mit Sulam in Verbindung gebracht wird, mit Leiter. Das ist auch ein Thema, das anknüpft an die Leiter des Moschee in Genesis 28, des Jakob, der auf einer Leiter Gott begegnete. Gott will uns immer in der Erhabenheit begegnen. Und diese Erhabenheit müssen wir nehmen und sie verarbeiten zugunsten der Erfahrungen im Flachland, die uns natürlich nicht erspart bleiben. Natürlich gehen die Kinder Israels dann weiter in der Wüste, bis die 40 Jahre abgeschlossen sind, und gehen dann in das Flachland Israel. Mit seinen kleinen, nicht nennenswerten Gebirgen. Aber die Erfahrung der Erhabenheit aus dem Berg, die erhabenen Worte, die da kommen, zum Beispiel Schmitterjahr und das Halljahr, Jubeljahr, Joveljahr, die müssen wir verinnerlichen und in die Niederung des Alltags umsetzen, damit dort das Heilige Fuß fasst und uns kräftigt im Alltag der Niederungen. Und dann geht es weiter, redet zu den Söhnen Israels, spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, feiere das Land, eine Feier ihm. Die Rabbiner, die ich konsultiert habe, unter anderem die Chabad-Rabbiner, sagen, warum wird die umgekehrte Reihenfolge genannt? Warum feiere das Land im siebten Jahr und dann sechs Jahre besehe dein Feld? Es ist doch in der Regel umgekehrt. Erst musst du sechs Jahre arbeiten und dann kommt das siebte Jahr. Und wenn Sie die Bibel genau beobachten, Levitikus 25,1 steht, sagt den Kindern Israel, spricht zu ihnen, es muss in ihr Herz eindringen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich gebe euch alles, von mir kommt alles, das ist die Erhabenheit Gottes, Gott gibt uns alles und darf die Spielregeln, muss die Spielregeln festlegen, dann feiere das Land eine Feier ihm. Ihm muss sie gefeiert werden, sagt Buber und auch die anderen Übersetzer. Es ist für Hashem, es ist nicht für uns. Ganz wichtig, den Fokus auszurichten, richtig auszurichten. Es ist alles für Hashem, denn er gibt uns so viel und wir geben ihm zurück, indem wir diese Feier zum Beispiel, dieses Jahr des Brachliegens zelebrieren. Feiere ihm. Und noch einmal die Frage, warum erst siebtes Jahr und dann sechs Jahre? Warum nicht die Reihenfolge? Erst arbeitet ihr sechs Jahre und dann kommt das siebte Jahr. Weil, und das ist so wichtig in der jüdischen Tradition, der Fokus ausgerichtet sein muss. Es geht nicht darum, dass wir arbeiten wie die Wilden und dann zur Ruhe kommen. Wochenende haben. Im Judentum gibt es streng genommen überhaupt kein Wochenende. Es ist nicht das Ende der Woche, es ist der Höhepunkt der Woche. Es ist der Glanz der Woche, es ist die Erhabenheit der Woche, der Schabbat, den wir heute feiern. Heute ziehen wir es ja vor mit meinem Freund in Irland, statt in Israel, meinem geliebten Reglev. Es geht nicht darum zu arbeiten und dann ein Wochenende zu haben, Spaß am Wochenende. Gehen wir in die Disco oder gehen wir spazieren auf der Champs-Élysées in Paris. Darum geht es nicht. Der Höhepunkt des jüdischen Lebens ist der Schabbat. Und so auch der Schabbat in den geografischen Kontext gebracht. Wir feiern ja den Schabbat jede Woche, diesmal Schabbat Behar, und wir feiern jedes siebte Jahr auf dem Lande, auf dem Boden, auch ein Schabbat. Und um den geht es ja. Die Welt sagt, das Judentum ist ausgerichtet auf den Schabbat, den siebten Tag und das siebte Jahr. Darum wird der Fokus zuerst gerichtet auf, du feierst das siebte Jahr. Und davor kommt das, was zum siebten Jahr natürlich führt, nämlich sechs Jahre, was hier steht in Vers 3, sechs Jahre, besehe dein Feld, sechs Jahre schneide den Weinberg und hole seinen Ertrag. Aber, und dann noch einmal in vier, aber ist immer ein Addendum von Buber, und im siebten Jahr betont die Bibel, darum geht es, die Siebenheit, die Siebenung. Um die geht es, das ist der Sinn des Lebens. Nicht Arbeit wie ein Tier und ein Herzinfarkt, Schlaganfall und Neurodermitis bekommen. Nicht das ist der Sinn des jüdischen Lebens. Sondern der Sinn des jüdischen Lebens ist ausgerichtet sein auf das Heiligtum unseres Lebens. Shabbat ist das Heiligtum in der Zeit. Und die Schmita-Angelegenheit, das Brachia, ist das Heiligtum im Räumlichen. Du hast die Finger zu lassen von der Erde, die dir so viel dient und die du aus Achtung vor Gott, deinem Geber, deinem Spender, in Ruhe lässt. Auch wenn es dir schwerfällt, wenn es dir nicht einleuchtet. Und ich habe ihn vor drei Wochen gesagt, es geht nicht darum, dass uns die Tora einleuchtet. Es geht uns darum, dass uns Gottes Liebe und Gabe einleuchtet. Nicht, was uns mental einleuchtet, ist Judentum, sondern Gottes Größe und Gottes Geheiß muss uns einleuchten. Und der Hausmeister sagt, ein schönes Wort von meinem Freund, Hausmeister sagt uns, im 7. Jahr ist Feier, Ruhe, Schabbat, ein besonderer Schabbat im Geografischen. Und darum steht in 3 mehrfach. 6 Jahre bis im Jahr im 4, aber im 7. Jahr sei Feier, feiern dem Land, ruhen dem Land, loslassen im Land, feier ihm, dein Feld besehe nicht, dein Weinberg schneide nicht und so weiter. Nichts darf geerntet werden. Und dann wird in 6 betont, die Feier des Landes, das Ruhen des Landes, sei euch zum Essen da, das ist das, was du vorher geerntet hast und was du im Jahr vorher gesammelt hast, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Löhner und deinem Beisassen bei dir zu Gasten. Hier wird auch etwas ganz Wichtiges ausgesprochen, neben, wie gesagt, der Ausrichtung auf die Feier, auf das Ruhen. Auf das Schnat Shabbaton. Schnat Shabbat ist genauso ein Ruhen in der Natur, wie wir ein Ruhen in der Zeit haben am Shabbat, am 7. Tag. Das wird auf die Erde transponiert. Und zwar noch einmal ganz wichtig, liebe Freunde, ich schaue auf die Uhr, nicht weil es uns bequem ist, es muss uns gerade unbequem sein. Ganz deutlich und freundlich für Sie ausgesprochen. Es muss unbequem sein, weil es nicht darum geht, das Ego zufriedenzustellen, sondern es geht darum, unsere Neshama, unsere göttliche Seele zufriedenzustellen, die sich danach sehnt, Gott in der Materialität nicht aus den Augen zu verlieren, sondern ihm den höchsten Rang einzuräumen. Hier wird wieder etwas Typisches ausgesprochen, nämlich die Gleichstellung, die Egalität, die Egalisierung von Knecht, Markt, Löhner, Beisaße bei dir zu Gasten. Und deinem Vieh, deinem Getier und so weiter. Alle sind gleichberechtigt. Genauso wie am Schabbat, das kennen Sie ja von Genesis 2, beim Abschluss des 2 und 3, beim Abschluss des Schöpfungsprozesses. Alle müssen ruhen. Tiere dürfen nicht gemolken werden, es sei denn, es ist Lebensgefahr und die Tiere leiden darunter. Aber der Ochse, der Pfarre, darf nicht das Land pflügen. Und außerhalb der Notwendigkeit, um dem Tier Schmerz zu ersparen, darf die Kuh nicht gemolken werden, weil ich noch mehr Ertrag haben will. Das Tier ist gleichberechtigt mit dem Sklaven und der Magd, sowohl den Hebräischen als auch den Nicht-Hebräischen, was ja weiter thematisiert werden wird. Es ist ein Tag und ein Jahr, der Tag in das Jahr transponiert, der völligen Egalität, französisch Gleichberechtigung, Egalité, Liberté, Fraternité, zwischen Tier und Mensch. Das heißt, es geht darum, Gottes Prinzip der Gleichberechtigung aller und des Ruhens um Gottes Willen, ich betone das Wort mit seiner Doppeldeutigkeit, um Gottes Willen ernst zu nehmen. Und dieses Jahr wird im Judentum heute noch in Israel ernst genommen. Sie haben landwirtschaftliche Produkte, auf denen draufsteht, wir hatten ja, soweit ich mich erinnere, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Schmiederjahr, und da steht auf vielen landwirtschaftlichen Produkten, die ich kaufe in Israel und die alle kaufen können, meine Kollegen, Freunde, Brüder, Schwestern, nicht aus dem Schmiederjahr. Das heißt, es wird dann aus dem Ausland importiert oder es wird. Heute gibt es Kompromisse, man kann es den Arabern übergeben, sodass Araber, die das Land pflegen dürfen, wir dürfen es ja nicht tun, weil Gott uns ja beauftragt, aber man kann durch einen Vertrag, das ist eine Umschreibung des göttlichen Geistes, einem Araber, einem Drusen das Land übergeben und er tut es gegen einen bestimmten Pachtzins für uns und darf den Ertrag größtenteils für sich nutzen oder den Juden zur Verfügung stellen, die es benutzen. Ganz orthodox Juden machen das natürlich nicht, die Ultras. Aber es gibt angepasste Juden, die erkennen, es ist ja ein Gebot an uns und wir haben es ja kognitiv verinnerlicht und wir benutzen das Land nicht. Aber der Araber darf es ja für sich nutzen und einen bestimmten Ertrag gibt er uns nach vertraglicher Vereinbarung, Pachtvertrag, ab. Streng genommen hast du gar nichts zu tun. Und die strengen Juden schreiben drauf, es ist ein Produkt, weiß ich, bestimmte Leinsamen, die du kaufst, die gar nicht vom Schmieder herkommen. Weil Hashem unser Vertrauen prüfen will. Darum wird ja später gesagt, dass Hashem uns im 6. Jahr für das 7., 8. und 9. ausreichend Nahrung geben wird. Wird im 6. Jahr uns so viel Nahrung geben, dass es reichen wird bis zum 7., 8. und 9. Jahr. Im 9. Jahr darf ja wieder, im 8. darf ja wieder geerntet werden. Und im 9. Jahr wird der Ertrag wieder kräftig sprießen. Das wird weiter in der Parascha genannt. Das heißt, es geht immer wieder um das Prinzip, vertraust du deinem Gott oder verlierst du dich in der Alltäglichkeit der Routine? Und das ist für uns Menschen heute so wichtig, unabhängig vom Krieg. Uns nicht zu verlieren in der Alltäglichkeit, habe ich genug gearbeitet. Was sagt mein Konto heute? Was sagt mein Schiff, das ich in Amerika gekauft habe oder in Irland oder in China? Geht es dem gut oder nicht? Die Gefahr ist so groß, sich zu verlieren in Nebensächlichkeiten. Und die Hauptsächlichkeit ist Gottesdienst. Und der Gottesdienst ereignet sich im Alltag, in allen Situationen, in denen wir Gott begegnen müssen und denen Gott uns zwingt, im Alltag ihm erste Stelle einzuräumen. Zum Beispiel der siebte Tag der Woche. Der siebte Tag der Woche, Schabbat, den wir heute vorziehen mit Yuval in Deutschland und meinem Freund in Irland, ist nicht dazu gedacht, um Spaß zu haben. Was machen wir am Sonntag, am Schabbat? Treiben wir es hier, treiben wir es dort? Das ist lächerlich. Sondern es geht darum, was treiben wir zur Ehre Gottes? Alles läuft auf den Schabbat hinaus. Alles. Kleine Perle für kluge Köpfe unter Ihnen. Im talmudischen Kontext wird jeder Tag der Woche genannt Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shishi. Das wissen Sie ja. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. Nicht diese germanischen Namen. Und die wir haben, der Sonnentag und der Montag, dieser Götzendienst, den wir immer noch betreiben, mit den Namen leider auch im Englischen und Französischen. Wir haben keinen Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Doname, Eiche und der ganze Quatsch. Und Freitag mit der Freier, der Gattin des Jupiter. Dieser ganze heidnische Quatsch ist nicht da. Sondern wir haben Yom Rishon, Yom Shini, wie es in der Bibel steht. Und im talmudischen Kontext heißt jeder Tag Yom Rishon Beshabbat. Yom Shini Beshabbat. Der erste Tag des Shabbat, der uns hinführen wird auf den Shabbat. Das heißt, die ganze Woche, damit Sie die Tiefe merken, und letztlich auch die sechs Jahre, die auf die Schmita führen, sind eine einzige Vorbereitung auf das Erfahren der sieben. Ich wiederhole. Alles jüdische Leben, und ich lade Sie auch als Christen oder als Grenzüberschreiter oder als verwirrte Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehören, gibt es leider auch genug, ohne Namen zu nennen, machen sich bewusst, das ist auch eine Botschaft für alle anderen geliebten Brüder und Schwestern von Hafta. Es läuft alles auf die sieben hinaus. Was bedeutet überhaupt sieben? Ganz kurz noch. Sheva ist, Sie kennen ja den Namen Elisabeth, Elisheva. Das ist, Gott gibt mir Fülle und Sättigung. Notieren Sie das bitte für Ihre Bildung. Sheva, das siebte Jahr und der siebte Tag haben im Hebräischen für gebildete Menschen eine sehr tiefe Bedeutung, liebe Freunde und Freundinnen, Friederike von Yuval, nämlich Fülle und Zuschwur. Lehishava und Sova. Sova und Shua, beziehungsweise Lishboa. Lishboa, Lehishava, sich einschwören lassen, schwören und Sova, Sättigung. Das steckt in den Namen drin. Elisheva, der Name zum Beispiel, bedeutet die Mutter des Johannes des Täufers. Elisheva heißt, Gott gibt mir Fülle. Gott gibt mir Sättigung, Gott schwört mir seine Nähe, seinen Beistand zu. Das steckt in der 7. Darum ist es nicht das 8., 9. und 12. Jahr, weil die Zahl in ihrer Etymologie, in ihrer Linguistik schon die Bedeutung hat, Gott gibt mir die Fülle, wenn ich mich ihm unterordne. Ihm gebührt alles, ihm gehört alles. Und darum der siebte Tag und das siebte Jahr und dann die Steigerung 7 mal 7, da haben wir die Doppelung, 7 mal 7 gibt 49 und dann ist das 50. Jahr, wenn Sie so wollen, ein Shavuot-Jahr. Und da wird alles geheiligt in Vers 10 und heiligt das Jahr wird heilig gerufen. Immer wieder das Thema Heiligung. Wir hatten es ja in Levitikus schon vor einer Woche, 19,1, Kedoshim Tihyeh Juli. Nein, das ist das Thema der Bibel. Seid mir heilig. Nicht ihr sollt, das gibt es nicht im Hebräischen. Falsch. Völlig falsch. Es gibt kein sollt. Sondern ihr werdet heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Notieren Sie das, Dr. Angela und alle lieben Freunde. Heilig seid ihr mir. Ihr werdet es sein, weil ich euch dazu zwinge. Notfalls über Krankheiten und Tragödien. Das wollen wir uns ersparen natürlich. Aber wenn ihr es im Guten macht, mich beherzigt, dann werdet ihr Heiligung erfahren und es wird euch gut gehen. Und in das 50er Jahr ist das Heilige Jahr, ausrufen. Und dann kommt noch etwas, alle Gefangenen, alle zwangsweise sich verschuldet haben, denn müssen ihre Schulden erlassen bekommen. Das ist wiederum ein Egalitätsprinzip aller Menschen, aller Brüder, Schwestern. Und es ist ein Jahr der Heimholer, sei es euch, da kehrt ihr zurück. Jedermann in seine Hufe, bei Buba ist das Hufe, sein Eigentum, sein Besitz. Jedermann zu seiner Sippe sollt ihr zurückkehren. Das sind zwei Elemente ganz wichtig noch, muss ich Ihnen vermitteln. Noch einmal, Buber, jedermann zu seiner Sippe sollt ihr, beziehungsweise hat er auch nicht richtig verstanden, wie viele anderen, werdet ihr zurückkehren. Das ist das Element der Teshuvah. Als Fachmann kann ich Ihnen solche Perlen liefern. Es ist ein Jahr der Rückkehr, das 50. Jahr. Sie hatten gerade Pfingsten gestern. Pentekost, das ist ja der 50. aus dem Griechischen kommenden. Wir haben es so gut wie am 11. Juni. Diesmal durch das Schaltjahr später. Shavuot kommt auch von Shavua, von Sheva übrigens. Die 7 Wochen, die ja eine Abrundung, eine Sättigung, eine Vervollkommnung darstellen. Und das 50. Jahr, sowie der 50. Tag, sind ja 2 Parallelen. Sie haben gestern und vorgestern hoffentlich gut biblisch gefeiert, Apostelgeschichte 2, den 50. Tag nach Pesach. Und wir feiern den 50. Tag am 11., 12., 13. Juni. 50, 7 mal 7 plus die 1, die zur Einheit Gottes führt. Und so wie wir den 50. Tag haben, den Sie gefeiert haben, ich hoffe anständig, biblisch, so feiern wir die 50, und 50 ist ja die Abrundung, im Juni. 50 will ich auch kurz erklären. Chamesh heißt im Hebräischen, damit Sie merken, wie spannend, erregend Hebräisch ist. Chamesh heißt ausgerüstet, ausgestattet. Chamush heißt in seiner Etymologie, die ich liebe, ausgestattet, mit Kraft, mit einer besonderen Kraft. Auch die großen Meister der Numerologie schauen sich die fünf Finger an. Vier ist die Zeitlichkeit und die Einheit, der eine Finger, der gegenübersteht, ist die Einheit. Wir sind zusammen fünf. Wir können zugreifen, ergreifen, begreifen. Vier Finger. Weltlichkeit, vier Himmelsrichtungen, eins Gottes, und dann können wir alles erfassen mit Hilfe der fünf. Klassische Numerologie bei Friedrich Weinrich, darum am 50. Jahrestag, so wie der 50. Tag, den wir hatten zu Shavuot, ruhst du bitte, und wieder Egalitätsprinzip, alle sich verschuldet haben, denn die Verschuldeten und alle Gefangenen müssen, ob es dem entsprechenden Zwingern passt oder nicht, freigelassen werden. Natürlich nicht logisch. Es geht ja nicht um die primitive, lächerliche, sterbliche Logik unseres Witzegos, das heute kommt und morgen stirbt, sondern es geht um Gottes Logik, Theologik. Ich komme gleich zum Ende. Theologik. Gott will und fordert es ein, dass wir seine Forderungen, seine Weisheit, seine Erhabenheit, den Bergbeharre hineinbringen in das Tal, in den Alltag, in den ganz gewöhnlichen Alltag und dort Heiligung erleben. Am 7. Tag, im 7. Jahr, im 50. Jahr. Am 7. Tag jede Woche, im 7. Jahr, jedes 7. Jahr, ob es dir passt oder nicht, mit all der Umstellung mental und dann natürlich 7x7 im 50. Jahr. Und es muss geheiligt werden und jeder kehrt zurück, haben wir gesagt in 10. Ihr kehrt zurück, es ist eine Heimkehr zu Gott, so wie wir uns früher verloren haben in den Alltäglichkeiten. Das spielt alles mit den Hebräischen. Tashuvu, 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 kehrt zurück zu mir. Das ist ein Vokabel, der auch tausendmal in der Bibel vorkommt für gebildete Menschen. Kehrt zurück zu mir. Ich möchte, dass ihr erkennt, ihr seid Kedoshim. Ich zwinge euch dazu, Heiligung zu praktizieren, die eurem Ego nicht einleuchten muss. Pfeife auf das Ego. Euer Ego interessiert mich nicht. Das ist ja eben meine Gottesschöpfung. Ihr hört auf meine Theologik und nicht eure Ego-Logik. Und dann muss alles zurückkehren, alles zu Gott kommen. Es muss eine Heimkehr zu Gott sein und es darf nichts getan werden. Heimholer, Verheiligung, sagt Buber so schön in 12. Den Heimholer, alle gehen heim. Verheiligung, es muss alles geheiligt werden. Sei es euch vom Feldweg, sollt ihr es essen. Und in diesem Heimholerjahr kehrt ihr zurück, jeder zu seiner Hufe. Auch im 50. Jahr darf, sei es vom Feldweg, dürft ihr essen. Das heißt, das, was dort gewachsen ist, weil es ja das Jahr nach dem 7er Zyklus ist, ist ja 49, ist ja auch ein 7. Jahr, 7x7. Das darf gegessen werden, ohne zu pflanzen. Und dann müssen Verträge neu gestaltet werden. Abgesehen davon, dass ja im 6. Jahr genug sein wird. Aber trotzdem sagt Gott uns im 7. Jahr dieses 49. Jahres wird es vom Feld her genügend Kräuter geben und weiß ich und bestimmte Pflanzen ja aus sich herauswachsen, ohne dass wir sie sehen. Gott sorgt für uns, wenn wir im Vertrauen stehen, auch da. Und wenn ihr, und dann steht es ja weiter, ganz kurz noch, wenn sich jemand verdingt hat und in Not gekommen ist, vor dem Halljahr, vor dem Jubeljahr, will ich auch kurz erklären, Schnatter Jovel, dann müssen alle sich verknechtet haben, denn sich verdingt haben den Menschen, zurückkehren, ihre Verträge beenden und aus der Versklavung, aus der inneren Versklavung herauskommen, denn, und das steht so schön auch am Ende des langen Kapitels, das muss ich erwähnen, in 55 und an anderen Stellen auch ganz kurz wegen der Zeit, sage ich schnell, in 55, denn mir Dienstknechte sind die Kinder Israels, immer wieder. Der rote Faden, das Leitmotiv. Denn mir Dienstknechte sind die Kinder Israels. Meine Dienstknechte sind sie, die ich aus dem Land Ägypten führte, ich, euer Gott. Deutlicher kann es nicht ausgedrückt werden. Immer wieder steht es in 55 und anderen Stellen. Ihr seid meine Dienstknechte und nicht Knechte eurer Routine und Knechte eurer kananäischen Bräuche, die ihr sehen werdet, wenn ihr nach Kanaan kommt. Das ist ja die Vorbereitung auf das Tal, in dem die Alltäglichkeiten grassieren werden. Nicht Kopie dessen, was alle machen. Verträge haben bindende Wirkung. Hat sich jemand verdingt, weil er in Not war, bleibt er bis zu seinem Tod mein Sklave? Nein. Die Sklavenschaft, bedingt durch die Not des Juden, der sich verkauft und dementsprechend Bezahlung bekommt, die muss zurückerstattet werden, wenn sie zu viel war. Kurz, spätestens im 50. Jahr, im Halbjahr. Wenn es kurz davor war, muss entsprechend der Vertrag verändert werden. Weil wir alle laut 55 Knechte, Avadim, und Schwachot Gottes sind. Meine Knechte sind sie, die ich aus Ägypten geführt habe. Immer wieder das begründende Argument, wir sind Knechte Gottes und ich bin euer Gott und nicht die Routine und nicht die Bequemlichkeit und nicht die Alltäglichkeit ist euer Gott. Kehrt zu mir zurück. Ganz kurz noch zum Jovel. Jubeljahr wird es ja genannt. Halljahr, ihr Jahr des Schmetterns, da wird eine Posaune, ein Schofar geblasen, für alle im Lande zu hören. Wieder Egalitätsprinzip. Alle müssen in sich gehen und merken, es ist das Jahr Gottes gekommen und Gott ordnet ein Schofar an. Jovel, Sie wissen, ich heiße Juval, hat eine Parallelität mit Jovel. Das schreibt sich genauso. Jovel, damit Sie noch etwas Etymologie bekommen. Jovel, mein Name Juval, heißt zurückgeführt werden. Juval, können Sie überall nachlesen, gebildeten Büchern. Juval heißt zurückgeführt werden in Gott. Wieder heimgestellt werden. Passivum von Lehovil. Es wird etwas zurückgeführt werden. Es wird oft mit Jubeljahr in Verbindung gebracht, wobei Jubeljahr sich durchaus germanistisch entwickelt haben kann aus Jovel, weil dort das Horn kräftig geblasen wurde in ganz Israel, an verschiedenen Ortschaften, sodass jeder hörte, Achtung, in Gottes Namen, wie am Rosh Hashanah, es ertönt eine Besonderheit. Gott ertönt in der Realität, in der Materialität, in der Geografie. Und Jovel und Juval heißt, gebe etwas zurück von dem, was du bekommen hast. Es gehört uns gar nichts. Wir müssen etwas zurückgeben nach den Prinzipien, die Gott für unsere Neshama, für unsere Seele festlegt. Unsere Seele weiß, dass dem so ist. Und darum dieses Ritual der Beendigung der Verträge und der Rückgabe dessen, was uns nicht gehört, nämlich der Sklave, der aufhört, ein Sklave zu sein. Damit die Sklavenmentalität in Israel nicht Fuß fasst, wie wohl sie damals üblich war. Natürlich durfte man einen Juden versklaven mit festen Bedingungen, Verpflegung. Und familiäre Zuwendung, er musste integriert werden und die Frau ganz besonders, die Knechtin, die Magd, musste sehr genau vertraglich behütet werden. Aber trotzdem im Halljahr, wenn der Hall ertönt, Jovel, Rückkehr, Zurückgabe, musste alle Verträge, auch wenn es niemand nicht passte, beendet werden, weil Gott möchte, dass wir seine Knechte, seine Diener, seine Untergeordneten sind. Und das wird hier mehrfach betont, wir gehören ihm und wir haben uns ihm unterzuordnen. Detlef Nolens Wohlen, sagt der Lateiner, höre ich jetzt auf, weil du mich gebeten hast, 27 Minuten. Und ich möchte Sie einladen, wirklich hineinzugehen in dieses Bild. Was gebe ich meinem Gott? Ich gebe Ihnen einen Impuls mit für die nächsten Tage. Was gebe ich meinem Gott zurück? Wo bin ich selbst? Im Jovel, im Juval. Was gebe ich meinem Gott zurück von dem, was er mir gibt? Die Bibel fordert uns darauf auf, dazu auf. Und noch ein Impuls für Sie zum Nachdenken, Dr. Angela und alle, Dr. Nitschkowski, alle Freunde und Freundinnen. Was bedeutet es für mich, Knecht Gottes, Eved Adonai, Magd Gottes, Shivchat Adonai, Amat Adonai zu sein? Was bedeutet es für mich? Bin ich wirklich nur verknechtet meiner Routine, dem täglichen Arbeiten in Berlin, in Lüder, in Israel etc.? Oder bin ich meinem Gott verknechtet? Und sollte ich merken, dass ich verknechtet bin, was kann ich tun, um Kadosch zu werden? Wie verändere ich mich? Leben ist ständige Veränderung. Und der Schabbat kommt jede Woche. Und jedes siebte Jahr ist dieses Ruhejahr, das in Israel sehr ernst genommen wird, ist nur in Israel gebunden. Und das 50. Jahr, die 7x7, kommt auch jedes 7x7-Zyklus. Das erleben wir zwar nicht viel, aber es hat dennoch Bedeutung. Es hat eine Bedeutung, eine spirituelle Bedeutung. Was kann ich tun, ich erhaftener Freund und Freundin, um meine noch nicht etablierte Versklavung, meine Verfronung, an den Alltag zu beenden und zu Gott zurückzukehren. Deutlicher kann es nicht ausgedrückt werden als bei uns. Ich bin euer Gott. Und die Tiere haben zu ruhen. Und der Mensch hat zu ruhen. Und es gibt keine Sklaven mehr. Das ist nur ein notwendiges Übel. Was macht mich frei? Wie kann ich mich befreien von der Versklavung der Routine gegenüber, die wir heute ja genauso haben? Wie gehe ich zurück zu meinem Gott, der mein Schöpfer ist? Großen Dank an euch alle und jederzeit könnt ihr mich kontaktieren.
Vielen Dank, lieber Juval. Nashuvu, wir kehren zurück und wir sind es nicht nur, sondern eigentlich die ganze Welt orientiert sich zurück zu ihrem Ursprung. Und das ist vielleicht das, was uns in dieser Zeit am meisten fehlt. Ökonomisch, in unseren wirtschaftlichen Bedingungen, in unseren gesellschaftlichen Bedingungen. Vielen Dank für diesen Impuls, den du uns gegeben hast, lieber Juval.
Melden Sie sich jederzeit, ich antworte auf alles. Danke, Shabbat Shalom. Und eine gute Vorbereitung, eine spirituelle auf das Shavuot-Fest, das bei uns noch ansteht. Shalom.
Genau. Und ich habe bei Haftar Plus im Sonntagsmagazin, zu dessen Lektüre ich herzlich einlade, auch jetzt übersetzt immer das 50-Tage-Fest. Nicht Pfingsten, sondern 50-Tage-Fest. Und das ist die wörtliche Übersetzung von Pentecoste.
Genau, richtig. Pentecoste ist das alte Wort. Es ist, viele wissen es ja nicht durch Pfingsten, aber es ist 50. So wie es aus der Brief kommt, noch mal ganz kurz. Shavuot hängt mit der 7 zusammen, dass Sie merken, wie tief die Sprache ist. Shavuot, genau. Die Woche, die sogenannte Woche, kommt von Sheva. Die 7x7 greift in Shavuot hinein, weil es die Fülle ist und der Zuspruch, der Zuschwur Gottes. So spannend ist die Bibel, dass sie in jedem Fest und in jedem siebten Tag, den wir begehen, und in 7x7-Zyklus hineinwirkt, der Schwur Gottes. Und die Fülle Gottes, die wir bekommen, wenn wir uns ihm verfrohnen und nicht der Materialität, die vergeht.
Ja, darüber müssten wir ein andermal noch reden. Zur Zeit des zweiten Tempels war die Fülle am Wochenfest so groß, dass man sagt, nirgendwo anders war die Freude größer als da. Und wir haben das Fest des Wassergießens auch als Freudenreflexion im Johannesevangelium. Also aber da sollten wir uns zu anderer Gelegenheit nochmal dran erinnern.
Sehr gerne, sobald du Zeit hast, zu jeder Sondersendung bereit. Shalom
Dank,
an alle Freunde und Freundinnen. Na, 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 na.